Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi.
Ja, wer ist denn am anderen Ende? Kannst du mal erklären, wer du bist?
Achso, ich dachte, die Begrüßung wäre an mich gerichtet. Okay, gut, dann sage ich auch in diesem Zuge an all deine Leute, die dir zuhören oder uns zuhören. Ingo Pohlmann bin ich.
Schön, dass du da bist, Ingo. Ich muss das mal ganz kurz den ZuhörerInnen erklären.
Ja.
Nämlich, du liegst hier gerade irgendwo auf einem Spielplatz sehr gemütlich in einer Hängematte.
Ja.
Das würde ich jetzt auch gern. Aber freue mich trotzdem, dass wir hier den Podcast machen können. Wir machen das Ganze, weil es kommt nur das Album.
Richtig.
Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis das Album rauskam. Hat sich auch noch verschoben, da werden wir gleich zu kommen. Für alle, die dich nicht kennen und nicht so viele Hintergründe kennen, werden nicht so viele sein, weil die Leute, die hier einschalten, kennen dich wahrscheinlich. Wir haben irgendwie im Januar 23, als die EP Columbus rausgekommen ist, schon mal einen Podcast gemacht. Da gab es noch ganz viele Hintergrundinformationen zu dir. Ich sage allen Zuhörern, hört da einfach mal rein. Da können wir uns das ganze Vorgeblänkel ersparen und können uns auf das Neue konzentrieren.
Ja, ansonsten, es wird jetzt Sommerfair immer eine ganz gute Identifikationsrunde.
Ja, genau. Vor allem hat er auch ein kleines Jubiläum. Ne? 20 Jahre kommen wir gleich noch drauf.
Richtig, 2006 kam das raus.
Dein neues Album heißt Beweggründe. Würde ich ganz kurz einfach schon mal so die Frage stellen, wie bist du auf den Titel des Albums gekommen?
Ich hatte das irgendwann im Zuge eines Textes, den ich geschrieben habe, wo nie ein Lied raus wurde, aber ich fand das Wort Beweggründe nach wie vor ganz gut. Und ich fand es auch einen schönen Rundumschlag. Und da das bewegte Zeiten sind und weil ich glaube, dass der Mensch durch das Internet jetzt immer mehr auf sich und seine Taten draufschaut, merken wir auch immer mehr davon, woher unsere Instinkte kommen und die Quelle unserer Emotionen und so weiter. Jeder wird jetzt ein halber Psychiater oder und ich glaube, dass wir uns immer mehr beobachten, also die Menschen, die Menschheit. Und ich glaube, es ist auch deswegen eine sehr bewegte Zeit. Ob wir deswegen immer zu richtigen Schlüssen kommen über uns, ist was ganz anderes. Aber Beweggründe ist ein schöner Rundumschlag, finde ich.
Das ist tatsächlich das erste volle Album seit Falsch Gott richtig in 2020. Also ist schon eine ganze längere Zeit. Du hast eben zwischendurch, habe gerade schon drüber gesprochen, die Sammlung von Songs in 23 rausgebracht. Warum dieser Zwischenschritt? Warum hat es damals noch nicht zum Album gereicht? Oder war das einfach nur so ein Lebenszeichen?
Das war ein Lebenszeichen. Genau, ich hatte noch die Platte rausgebracht, diese Kinderplatte, Dingo Ingo, zu Corona-Zeiten. Und dann hatte ich weitere Songs aus der alten Produktion noch. Und ich mache eigentlich immer noch so EPs zwischendurch. Die heißt auch schon mal zum Beispiel Begleiterscheinung, gab es eine EP. Die nannten wir dann auch Begleiterscheinung, weil das fand ich ganz gut. Weil während eines Albums entstehen Lieder, die auf das Album vielleicht nicht draufkommen oder noch ein bisschen brauchen. Und da war das mit den 5 Liedern auch so. Und dann haben wir einen Produzenten kennengelernt, fanden wir spannend, haben gesagt, mit dem haben wir jetzt quasi die EP Columbus.
Du hast, um zu Beweggründe zu kommen, im letzten Sommer, im Juni muss es gewesen sein, oder im Mai, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ein Crowdfunding gestartet.
Ja.
Da war wahrscheinlich schon das meiste aufgenommen, aber das Ganze muss ja auch irgendwie auf Beine gestellt werden. Das heißt, da muss die Werbung laufen, da müssen Platten und CDs gedruckt, gepresst werden, da kommen wir auch noch zu. Wie ist die Entscheidung entstanden, dass du das über Crowdfunding machst?
Wir haben erstmal versucht, einen Plattenvertrag zu bekommen natürlich, haben uns wie jeder Musiker, Musikerin, Künstler versucht, ja, zu bewerben, wie das so ist, ne? Das ging früher mal leichter. Da hat sich alles so verändert, weil es geht nur noch um Streamings und um Instagram- und TikTok-Auftritte. Und wenn man das sehr, sehr, sehr stark und viel macht, dann erreicht man irgendwann den Zuspruch von Plattenfirmen. Und ansonsten, deren Vorstellungen von Plattenverträgen haben sich auch verändert. Ein Stück weit kann ich es nachvollziehen, weil die wollen teilweise von den Live-Karten was abhaben, von der GEMA oder von den Verlagsrechten. Die Vorschüsse sind auch nicht mehr so besonders üppig. Eine Plattenfirma geht normalerweise ins Risiko. Dafür erhält sie aber auch eben Rechte an der Platte. Und dieses ganze Konstrukt ist zusammengefallen. Und für einen mittelgroßen Künstler wie mich macht es keinen Sinn mehr, so einen Plattenvertrag einzugeben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das lieber selber und haben dann im besten Falle zwar natürlich viel Arbeit gemeinsam mit meinem Management, dass das mit mir zusammen macht, aber eben dann nachher auch die volle Kontrolle und ja, genau. Und dann haben wir gesagt, wir machen Crowdfunding. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Wenn das in die Hose geht, dann stehst du richtig doof da irgendwie, ne? Da hat jeder Angst vor, wenn das Crowdfunding nichts wird, zeigen dir deine Fans oder deine Leute, dass das doch nicht so wichtig ist, was du da machst. Kannst du das nachvollziehen?
Was das ist, sehr gut, kann was ich sehr das gut nachvollziehen. Ein
Showdown ist, also
ja.
Ja, und ja, dann wurde mir aber gesagt, Ingo, du machst das jetzt schon so lange, du hast entsprechend der Menschen, die zu deinen Konzerten kommen, ist das eigentlich sichtbar, dass das funktioniert, was du machst. Du musst das Risiko jetzt nur eingehen und das damit voller Überzeugung auch. Und ich habe für eine Plattenfirma nicht so viele Follower, ne? Bei denen ist es spannend, ab 100.000 Follower. Ich habe 14.000 Follower bei Instagram oder was, um 22 oder 5, ja. Ich weiß es nicht mal bei Facebook, wie viel ich habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe dann 65.000 Euro entsprechend von Solokonzerten, die ich angeboten habe. Ich mal seit 5 Jahren wieder, 4, 5 Jahren. Da haben wir verschiedene Sachen reingesetzt und dann haben wir 65.000 Euro eingenommen in 3 Monaten. Und das ist entsprechend der relativ geringen Followerzahl ein Indiz dafür, dass das aber authentisch ist, ein authentisch gewachsener Künstler. Und in dem Falle, da hat mich das zu Tränen gerührt, ne? Das war krass. Und damit konnten wir die Platte jetzt produzieren und Videokram machen und alles das, was es braucht.
Wie schnell ging das? Wie schnell hast du gemerkt, oh, das geht gut? Also ich muss gestehen, ich habe mich auch dran beteiligt, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen. Ich mache das einfach auch nicht nur bei dir, auch bei anderen Künstlern, weil ich merke, okay, das ist der Weg. Die haben sich dafür entschieden, ich will die unterstützen und ich würde mir die Platte so und so kaufen oder wie auch immer, was ich machen würde oder auf Konzert gehen und dann kann ich auch das Ganze unterstützen. So. Ging es schnell, dass du gesagt hast, huch, das ist aber super? Oder hast du erst so, als das rauskam, die ersten Wochen, die ersten Tage, wie auch immer, noch rumgezittert? Oder?
Das hat drei, vier Tage gedauert, wo man gemerkt hat, es geht schon wirklich in eine sehr interessante Richtung. Das war auch erstmal sehr viel Arbeit, die Sachen da reinzustellen, das Crowdfunding vorbereiten, dass das richtig steht. Ist ja auch keine ganz unkomplizierte Geschichte, kann man sich ja vorstellen. Obwohl ich sagen muss, dass das bei Start Next alles sehr gut erklärt wird. Und ich glaube, dass das mittlerweile auch eine Zukunftsgeschichte ist, eine Zukunftsperspektive für Künstler auch darstellt, unabhängig von Plattenfirmen. Die Streaming-Dienste rauben uns ja komplett aus. Jetzt kommen die KI-Firmen, die über die Musik von Künstlern quasi auch KI trainieren. Und auch wenn, das ist halt, da kam jetzt gerade so ein Bericht daraus, wie die das machen, also auch das juristisch verteidigen, weil sie sagen, dass letztendlich amerikanisches Recht ist anders als das europäische Recht, was Leistungsschutzrechte angeht. Also demnächst kann einfach eine KI alles, was wir auch können. Und dann sagen die sich auch, was sollen wir uns mit Künstlern und Befindlichkeiten und Künstlerinnen rumschlagen, die uns nur nerven, wenn KI-Produkte einfach geile Musik machen und die Leute gehen sich auf den Sack und wir kriegen trotzdem alles, was wir wollen und können am Tag 10.000 Lieder veröffentlichen. Anstatt zu warten, bis ein Künstler sich danach fühlt, eine Platte zu machen. Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Das ist dann für die viel, viel einfacher, Und dann muss man sich einfach fragen, was hat das denn überhaupt für einen Wert, Kunst, wenn das Menschen für Menschen machen. Ich finde, wir kommen dann ganz schnell eigentlich zu so einem spirituellen oder, wie soll man das sagen, religiösen oder Glaube an die Menschheit. Haben wir eine Seele oder nicht? Keine Ahnung, was setzen wir da aufs Spiel? Also das 450 Millionen Jahre Evolution.
Das ist der eine Teil. Aber ich finde auch tatsächlich, es gehört doch mehr dazu als nur Musik, egal wie gut oder wie gut gemacht oder sie auch klingen mag.
Ja.
Also, die KI wird niemals auftreten können. Die KI wird.
Warte mal, Zeit ab.
Ja, wenn wir von großen Videoleinwänden sprechen und so weiter, ja.
Guck mal, was jetzt schon geht, was die für Entertainment-Programme in 3D-Kinos haben.
Die Gorillas haben das schon vor keine Ahnung wie viel Jahren gemacht, das war noch nicht KI, aber die sind auch aufgetreten und die gab es als Band sogar nicht. Und da gab es auch diese Figur. Ja, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach als Musikfan auch noch ein Unterschied, ob ich jemanden persönlich auf der Bühne sehe oder sonst irgendwas mache. Aber okay.
Aber warte mal, du bist ja auch ein Mensch einer Generation, die das noch voraussetzt, weil sie das haben möchte.
Das
die
stimmt,
Menschheit vergisst, wer sie war, innerhalb von kürzester Zeit. Das ist die Zivilisationsfalle. Wer hat es gesagt? Ich glaube, Yuval Harari hat es beschrieben. Es dauert nicht lange, vom Jäger und Sammler zum sesshaften Mensch. Das hat 200 Jahre gedauert, glaube ich. Oder das ging ganz schnell. Und wenn die nächsten zwei Generationen vergessen, was denn das Menschsein mal war, das glaube ich, geht schneller, als wir gucken können. Also, da sind aber auch nicht mehr am Leben. Sowieso nicht. Also die Frage, was der Klimawandel dann noch anstellt und was wir auch für technische Möglichkeiten in Zukunft haben und wer die dann nutzen kann und wer nicht, entsprechend der Aufteilung der Menschheit in diese und jene. Hey, I don't know.
Nee, will ich, glaube ich, im Moment auch gar nicht so viel wissen. Also es interessiert mich, aber in erster Linie, wenn ich an Musik denke, denke ich an Live-Auftritte, an Menschen, die das machen und dementsprechend auch solche Crowdfunding-Geschichten. Eine KI braucht keine Crowdfunding-Geschichte zu machen. Das funktioniert so.
Ich glaube, ganz kurz gesagt nochmal, ich weiß, du hast vielleicht keine Zeit, aber das ist ein
Riesenthema. Ich habe jede Menge Zeit.
Jetzt kommen auch gerade viele Bands aus der alten Zeit, der ganze Grunge-Bereich, den ich so abgefeiert habe, dieser Sweet Spot von Musik, der nochmal kam mit Alice in Chains oder Faith No More, auch übrigens mein ehemaliger Manager Henning Wieland mit den H-Blocks, den du ja auch schon oft interviewt hast. Die kommen gerade alle so zurück, weil das halt eben auch nochmal jetzt richtig, wie sagt man, appreciated wird, so was das für eine Zeit war und was das für eine Realness hatte. Und die Kids, die jetzt da sind, also ich möchte nicht ganz so pessimistisch sein, dass das irgendwie jetzt alles ausschippen kaputt geht. Ich glaube natürlich, dass da noch Hoffnung ist und alles. Und ich glaube, dass die sich jetzt gerade schon auch alle daran erinnern, dass da mal was war, das wirklich spannend war, wo wirklich die Leute im Proberaum gestanden haben und geschwitzt haben. Das tun die auch jetzt alle noch. Da gibt es so viele gute Beispiele für saugute Musik, die sich hart erkämpft wird in Proberäumen und kreativen Prozessen. Das ist alles noch da und das ist auch gut so. Aber man hat schon auch ein bisschen das Gefühl, dass man das verlieren könnte. Und am Ende müssen wir uns nicht mehr fragen, ob eine KI gute Musik macht, die uns zu Gänsehaut führt, die uns zu Tränen rührt, die uns im tiefsten in unsere Inneren berühren wird. Das wird die natürlich machen. Natürlich wird ein Roboter demnächst Musik machen, die uns richtig tief berührt. Ein Stück von Stevie Wonder oder so. Weil die einfach weiß, wie es geht. Die Frage ist nur, wollen wir uns davon berühren lassen? Das ist nachher eine Entscheidung. Will ich, dass die so tief in mich eindringt? Und will ich mich dann quasi so platt bügeln lassen? Weil ich glaube, das ist eine feinstoffliche Ebene. Ich glaube, Musik ist Musik ist für mich wie eine Substanz, wie eine Flüssigkeit, die kann man aber nicht sehen. Kannst du aber trotzdem zu dir nehmen, aber dann ist der Mund dein Ohr. Oder die Spritze, die Vene ist dein Ohr. Das geht nur eben in dein Ohr, in dein Gehirn und ist bewusstseinserweiternd und ist bewusstseinsverändernd. Deswegen funktioniert Musik so extrem bei Liebeskummer. Oder wenn man Radiohead hört zum Beispiel und kriegt einen schönen Abstand zu seinem eigenen Schmerz, finde ich immer bei Radiohead. Also das ist aber von Mensch zu Mensch gemacht und das finde ich ganz, ganz, ganz viel wert. Deswegen würde ich keine KI-Musik hören, nicht weil ich sie scheiße finde, sondern weil ich mich davon nicht berühren lassen möchte, weil ich an den Menschen glaube und weil ich den Menschen bewundere.
Vielleicht haben wir ja das Glück, uns gibt dann, wie bei vielen Sachen, gerade in der jungen Generation, wo wir hoffen, dass sie immer noch ein bisschen nachdenken, sowas wie eine Gegenbewegung, die einfach sagen, jetzt
erst wird geben.
Ja, ja. Und das ist ja auch gut.
Ja.
Von daher, solange es aber Künstler wie dich gibt, die da weiter, egal ob mit Crowdfunding oder nicht, versuchen, den Leuten das näher zu bringen, egal in welcher Generation. Das werden auch andere Künstler, die vielleicht jüngere Zielgruppe anspricht als du vielleicht. Hoffe ich zumindest, dass die genauso hartnäckig an der ganzen Geschichte dranbleiben.
Wie heißt denn diese verrückte Jazzband, die so mit diesen komischen Masken auf und dieser langen Nase in den Punkten
ja,
und so.
Auch total cool.
Französischer Name, ne?
Aber auch wieder
auch abgefahren.
Auch total abgefahren. Auch so ein Hype und es ist wieder was anderes und es spricht auch jemanden an. Also von daher, und das ist auch nicht KI gemacht. Also von daher hoffe ich zumindest. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er so ist.
ich glaube, das ist schon real.
Kommen wir mal zu deiner Platte. Den ersten Song, den du vorab schon rausgebracht hast, war Fallrückzieher. Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster.
Ja.
Allein diese beiden Sachen tun mir schon weh. Also der Fallrückzieher noch nicht. Zumindest ja, jetzt im Alter würde ich auch der Fallrückzieher schon wehtun. Aber das Kopfsteinpflaster, das erst recht. Das hat sowas, was Gegensätzliches. Wie ist das entstanden? Was für ein Bild war bei dir im Kopf, als du das versucht hast zu beschreiben?
Wenn ich ehrlich bin, es gibt ein lyrisches oder ein Songwriter aus Hamburg, den ich ganz toll finde, wenn der textet. Und das ist Nils Frevert. Und ich behaupte mal, das hätte auch aus seiner Feder sein können. Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster. Irgendwo bin ich in dem Moment zumindest, was die reine Wortwahl angeht, von dem beeinflusst. Aber die Idee ist natürlich was ganz anderes oder ganz anders inspiriert. Ich habe irgendwann diese Wortkombi gehabt, Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster. Und dann gibt es natürlich viele Themen, die man so hat, worüber man gerne singen möchte. Und dann habe ich mich gefragt, mit welchem Thema könnte ich das denn jetzt verbinden? Und dann habe ich mich gefragt, gut, wir sehen ja alle, was los ist. Also wir sehen die Waldbrände jetzt zum Beispiel über in Europa und auf der Welt überhaupt. Die Kriege, die Hetze und wie sich alles quasi in Extreme verwandelt. Auch was unseren Konsum angeht und so. Ja, unsere Träume waren schnell wie blitzblanke Düsenjäger. In der Wüste der Erwartungen liegt ein ganzer Flugzeugträger, heißt es halt in dem Song. Und wir sehen das alles und wir dürfen halt irgendwie nicht den Glauben daran verlieren, dass wir irgendwie Wege finden, die uns da rausführen. Glaube und Hoffnung allein ist immer ganz nett, das zu bewerben, sag ich mal. Aber führt natürlich, wenn man einfach nur glaubt und hofft, dann fällt einem doch irgendwann die Decke auf den Kopf. Und man muss auch was tun natürlich. Und das sagt der Refrain dann letztendlich aus. Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster, mit dem Mut der Verzweiflung hängst du in der Luft und du gehst zu Boden, so viel ist sicher, doch du weißt, da ist kein Weg, wo du ihn nicht suchst. Und das ist halt die Aufforderung in dem Lied, irgendwie Teil jedweder Veränderung, die uns eine Zukunft verspricht, die noch ein Herz in sich trägt, zu sein.
Ich finde genau dieses Ding, Fallrückzieher ist erstmal was ganz Tolles. Auf Kopfsteinpflaster ist dann wieder sehr mutig und der Aufprall kann hart sein, aber trotz des Aufpralls den Fallrückzieher zu versuchen. Das heißt, sich zu beteiligen, zu gucken, was geht, was kann ich mit meinem, Fallrückzieher trotzdem noch machen, auch wenn ich. Wenn
ja, ich genau. Also die Bruchlandung wird auf jeden Fall wehtun. Jeder, da gibt es so viele verschiedene Formen von Bruchlandungen, aber die zumindest drohen, ja, und dass man irgendwie nicht aufgibt. Es gibt auch einen anderen Song, der heißt Anstecknadel, der macht das noch, also bei Fallrückzieher ist das eher auf einer lauten und rockigen Faust, sag ich mal, gelandet und bei Anstecknadel ist das andächtiger, für ein bisschen spiritueller vielleicht auch, oder? Ich weiß nicht, mir fällt immer das Wort nicht.
Melancholisch.
Ich ja, melancholisch.
Hat schon ein bisschen was von Melancholie, zumindest ist der Anfang. Und dann kommt irgendwie so nach 3 Minuten, kommt zum Break und dann man denkt so, ey, ist das ganze Lied jetzt vorbei? Die Anstecknadel ist jetzt irgendwo im Heuhaufen verschwunden oder wie auch immer. Und dann kommt, das ist das Spannende, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dann kommt so ein englischer Text, ein Sample oder was auch immer. Was ist das? Kannst du mir das...
Also, ja, richtig. Also wir sind jetzt bei dem Song Anstecknadel.
Ja,
also,
genau.
Da ist das Thema weicher und da wird er noch mehr an das Herz appelliert als bei Fallrückzieher. Also, um deine Frage erstmal zu beantworten, das ist Anthony Hopkins. Und das hat er bei Instagram gesprochen. Also, Anthony Hopkins folge ich, ist sehr lohnenswert, dem zu folgen. Und der stellt einfach manchmal in seinem Wohnzimmer steht er und erzählt irgendwas, so wie das eigentlich jeder macht. Und dann hast du wirklich Anthony Hopkins mega privat in seinem Wohnzimmer. Und dann erzählt er, was er so denkt über Kunst und über die Welt. Und das ist immer sehr interessant. Und diesen Teil habe ich da rausgeholt und in das Lied verfrachtet. Weil er sagt so etwas, believe, even if you're not believe. This is sheer power. Und wie er das sagt, das hat mich so zu Tränen gerührt. Ich habe dabei richtig... ich habe das gesehen und ohne dass deine Musik, es wird ja ganz gerne über Instagram oder überhaupt so Musik unter irgendwelche Reden gelegt, die einen dann eben noch mehr emotionalisieren. Aber da war keine Musik drunter oder so, der steht da einfach in seinem Wohnzimmer. Und und irgendwann hatte ich das Lied fertig und wir wussten nicht, was machen wir noch in das Lied rein? Und dann meinte ich, ich habe eine total bescheuerte Idee, aber ich glaube, das passt einfach wie Arsch auf einmal auf diesen Song. Lass uns mal versuchen, das da raus zu extrahieren. Dann haben wir das gemacht.
Ist ein da reingestellt. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich finde, das macht doch was ganz Besonderes mit dem Song. Also auch wenn man sich erst mal überlegt, so, ja, okay, was hat er jetzt gerade gesagt, aber es ist jetzt auch nicht so extrem kompliziert, was er da erzählt. Also das kann man...
Nee, wenn man dem Lied genau zuhört, merkt man, dass das miteinander zusammenhängt. Aber zwischen dem Text, den ich geschrieben habe, und das, was Anthony Hopkins da sagt, da gibt es Verbindungen. Die kann jeder für sich schließen, natürlich. Aber das passt schon einfach ganz gut zusammen.
Hast du irgendwie bei den ganzen verschiedenen Songs irgendeine Quintessenz, ein zentrales Thema für dich?
Nee.
Sondern
kein Konzeptalbum.
So einzelne verpackte Sachen.
Jedes Lied ist so ganz, ja.
Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber angeteasert, nämlich wenn jetzt Sommer wäre, dass jeder von dir kennt, der Song, ist jetzt 20 Jahre alt. Und so ein bisschen in diese Kerbe reinhauen im positiven Sinne, finde ich, tut der Song easy sein. Weil er hat zumindest so einen lässigen Vibe, geht um Loslassen und also das ist schon sehr lässig. Fenster runter, Zigarette am Ohr, Musik laut.
Ich habe meine Kippe in das Ohr geklemmt genau. Und in meine Hand gereicht. Sollen die Taschen sich selber tragen bis ins nächste Himmelreich.
Absolut, also gibt einen ähnlichen Vibe auf eine andere Art wieder, aber passt also jetzt natürlich wie Arsch auf einmal auch jetzt gerade in die Jahreszeit, muss man ganz ehrlich sagen. In welcher Jahreszeit, wann ist er geschrieben? Ist ja mal ganz interessant.
Easy sein, ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit ich das geschrieben habe. Ich könnte gut sein, dass es in irgendeiner Weise durch das warme Wetter, aber dann ist das auch wirklich 2 Jahre her, das Lied. Es ist ja, dieses Jahr kommt die Platte raus. Ich hatte gesundheitliche Probleme, musste alles ein bisschen hinten anstellen und so. Und mit dem Crowdfunding hat das lange gedauert. Die Songs sind teilweise wirklich 2 bis 3 Jahre alt, aber zum Glück machen wir Musik, die darauf pfeift, was gerade in ist. Und dementsprechend konnte das ruhig alt werden. Also es wird einfach nicht alt. Und jetzt nochmal ganz kurz, es gibt kein übergeordnetes Thema, aber es gibt ein gewisses Thema, was vielleicht bei manchen Songs so mit reinfließt und das,
das ist schon so ein bisschen, woran sind wir gerade und wie gehen wir mit uns um als Menschen. Das, ne? Aber ja, und das Lied, ich wollte einfach ein Ventil haben, ja, also ein Lied, das einem noch die Möglichkeit auch gibt, ne, nicht über alles nachdenken zu müssen. Und dass man auch das Recht dazu hat, gerade zu sein zu lassen oder 15 gerade sein zu lassen. Keine Ahnung, wie hoch die ungerade Zahl gerade ist, die wir verbiegen müssen. Aber wenn wir am Ende keine Energie mehr haben oder der Pessimismus so Einzug hält, dass wir alles noch Kacke finden, die Menschheit scheiße finden und unsere eigenen Möglichkeiten auch keine Lust mehr haben wahrzunehmen, das bringt es auch für niemanden noch irgendwas. Deswegen brauchte ich ein Lied, das mich zurücklehnen lässt. Und das ist Easy Sein.
Du hast es gerade schon angesprochen. Eigentlich war das ganze Tohuwabohu, was jetzt gerade auf dich einprasselt, schon vor einem Jahr geplant, auch sowohl das Album rauszubringen, als auch die Tour, die jetzt dann kommen wird. Du hast dann Probleme gehabt und konntest nicht mehr wirklich Gitarre spielen. Wie schwer war das für dich, das alles so aufzuschieben und wie lange? Du hast dich dann, glaube ich, letztendlich operieren lassen, hast da lange rum überlegt, ob du es machst. Wie war die Zeit für dich? War das kaum auszuhalten?
Ja, gut. Um nochmal anzufangen. Wenn man sein Leben als besonders schwierig empfindet, neigt man dazu, sich mit Leuten zu vergleichen, denen es noch viel, viel schlimmer geht, seine Demut zurückzuerringen. Ne? Und damit habe ich eigentlich aufgehört oder versucht aufzuhören, schon sehr früh, weil man ja schon prädestiniert irgendwie gefühlt immer lebt. Und solange man nicht dem Tode nahe ist, gefühlt, sollte man sich doch gefälligst anstrengen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Und gut, also ich hatte halt zwei Bandscheibenvorfälle im Nacken oder habe und dazu einen zuwachsenden Nervenausrittskanal. Da neigt irgendwo mein Knochen dazu, leider in dem Bereich. Und das musste man auf jeden Fall operieren, wobei die Operation ziemlich schwierig ist. Die geht entweder durch den Hals von vorne und dann schiebt man den Atemapparat und alles zur Seite und hat dann mit einem ganz kleinen Schnitt einen direkten Zugang zur Wirbelsäule und kann dann da versteifen, rausziehen, je nachdem, was gerade gemacht werden muss. Dabei hat man aber eine Stimmbandlähmungsgefahr von ca. 12%. Wenn dann eine Stimmbandlähmung auftritt, dann kommt die zu 80% wieder zurück, aber dann erst nach 3 Monaten. Und all den Kram wollte ich nicht riskieren, also habe ich eine Operation von hinten, die das nicht das Risiko nicht beinhaltet, bin ich diese Operation eingegangen, aber minimalinvasiv, um nicht allzu viel posttraumatische Operationsschmerzen zu haben und weiterführende Muskelverletzungen und so. Deswegen haben wir das gemacht und das hat aber dazu geführt, dass die Operation so okay gelungen ist, aber es ist noch nicht alles so repariert. Jetzt ist die Frage, inwieweit kann ich das konventionell weiter aushalten lassen? Viel Sport, viel Physiotherapie und der Arm, die geschädigten Nerven kommen so langsam zurück. Und ich habe einen Gitarrist dabei, auf der Tour jetzt zum Beispiel. Das ist Jonathan Kluth, welcher selber ein Gitarrist ist und beziehungsweise Quatsch, Solo-Künstler ist, Sänger, Geiger, Cellospieler, Klavierspieler, Wahnsinn, super geile Stimme, ein Herz von Mensch, für mich wie so ein Bruder, und der wird uns auf der Tour begleiten und das wird die Tour eigentlich nur noch viel interessanter machen, ohne jetzt irgendeine hinkende Werbung aus meiner Misere machen zu wollen. Es ist einfach so, dass ich seit 15 Jahren im Trio unterwegs bin, Cello, Schlagzeug und ich an der Akustikgitarre, ich klebe 2,5 Stunden, wir geben lange Konzerte, immer an diesem einen Platz, vorne am Mikro mit der Gitarre.
Manchmal noch auf dem
Barhocker. Ich kann mich nicht nach links oder nicht nach rechts bewegen, bitte?
Manchmal noch auf dem Barhocker.
Ja, genau, ich sitze auf dem Barhocker. Und mit Jonathan Kluth habe ich jetzt richtig die Möglichkeit, einfach mal mit dem Publikum zu agieren, mich frei zu bewegen auf der Bühne und alles das, was ich
was ich schon in den letzten Jahren die Vermutung hatte, was ich mal machen müsste. Haben wir aber nie gemacht, weil das Trio einfach so gut gewachsen war, dass wir sagten, wir lösen eigentlich alles im Trio. Jetzt machen wir aus der Situation nicht das Beste, sondern das Bessere.
Aber du wirst selber noch Gitarre spielen, oder hast du jetzt
gesagt, klar. Wer jetzt Sommer wäre, kann ich locker spielen. Es gibt so ein paar Songs, wenn es scheint, dass nichts gelingt oder so, da sind sehr viele Barré-Griffe drin. Und wenn das Lied mehr als 3 Barré-Griffe hat, dann wird es schwierig.
Man hat das gesehen, ich habe dich gesehen bei Fury and Slaughterhouse in Bad Segeberg, ja, genau. als Vor-Support. Und
ja.
Man sieht dann dieses Handschütteln, wo man wirklich merkt, so okay, jetzt war es da schon fast zu viel. Da hast du eben noch komplett die Gitarre alleine gespielt. Es waren allerdings als Support war es ja auch nicht, waren es ja nicht so viele Songs.
Ja, genau. Da haben wir nur so und so viele Lieder. Aber da haben wir auch ein bisschen den Ablauf gechanged und so. Wir geben ja 9 Konzerte vor Fury und ein paar Konzerte mit Johannes Oerding. Das war wieder übrigens total geil. Also was für ein Auf und Ab bei mir. Also erst versucht man einen Plattenvertrag zu kriegen, merkt, dass sich die Welt irgendwie gedreht hat, dass das gar keinen Zweck mehr macht. Ja, dann bist man irgendwie down. Dann, ja, wir machen Crowdfunding. Ja, ist denn das Richtige? Dann läuft das total geil. Dann mache ich das Crowdfunding, bin total glücklich. Dann kriege ich den Bandscheibenvorfall, muss operiert werden, meine Hand bewegt sich nicht mehr richtig. Bin wieder total down. Dann ruft Fury in das Slaughterhouse in der gleichen Woche Johannes Oerding an, ob ich die Bock hätte, die zu supporten. Ich sag's dir, ey. Und jetzt kann ich demnächst erstmal auf Tour gehen. Die Platte kommt raus, freue ich mich auch sehr drauf. Also das Leben ist gerade für mich ein ganz schöner Rollercoaster.
Vor allem auch Rollercoaster, weil ja, du machst eben tatsächlich, ja, mehr DIY geht eigentlich gar nicht so, als das, was du jetzt da gerade so machst. Klar, mit Management, mit Unterstützung, aber wie gesagt, du hast den, du hast keine Plattenfirma hinter dir. Auch die Platten vertreibst du, oder Platten und CDs vertreibst du selber. Das heißt, da ist, das ist auch schon ganz, ganz viel, was du da im Moment auf dem Zettel haben musst.
Ja.
Kriegst du das noch hin, je näher, wird es immer schlimmer, je näher das Album kommt, oder?
Ja, das eine oder andere gerät ein bisschen ins Hintertreffen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Lied, wo ich noch kein Video zu habe. Da muss ich mal gucken, wen ich da finde. Ansonsten habe ich soweit alles fertig. Aber das sitzt mir auf jeden Fall noch ein bisschen im Nacken. Das wird die letzte Single sein, die wir rausbringen, bevor die Tour startet. Der Song heißt Karre of Love und ist auch mit meinem Lieblingsstück da drauf auf der Platte. Aber wir kriegen alles so, es ist immer so, dass man manchmal das Gefühl hat, dass stapeln sich die ganzen Probleme, die nach Lösungen fordern. Und ich habe ein bisschen, ich weiß gar nicht wie viel, ADHS und kann mit sowas überhaupt nicht richtig umgehen. Wenn zu viele Probleme oder zu viele Dinge nach einer Lösung fordern. Das heißt, ich will eigentlich alles an einem Tag irgendwie geregelt haben, sonst kriege ich kaum Luft. Ich muss mich also wirklich daran gewöhnen, dass die Entscheidungszeiten für Probleme eben ihre Zeit erfordern und dass erstmal die wichtigsten Dinge zuerst geklärt werden müssen, die zweitwichtigsten Dinge dann. Und manchmal fällt auch mal was hinten rüber und hat nicht geklappt. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir es bis jetzt ganz gut hin.
Schön, dass du Car of Love angesprochen hast. Ich hätte ihn auch noch angesprochen, weil
ja. Also
ist nicht nur mein Lieblingssong von dem neuen Album, sondern ich finde, es ist tatsächlich, also ich kenne jetzt, glaube ich, alle deine Songs, wenn es hier irgendwas Verschüttetes irgendwo gibt. Und ich habe auch die meisten schon sehr oft gehört. Und ich finde tatsächlich, es ist einer deiner besten.
Finde ich auch. Wollte ich das nicht so sagen,
klingt immer nach. Ich darf das. Ich darf das sagen. Also es ist ein wirklich total toller Song, der ja ein Liebeslied ist mit Liebeslied mit Durchhalteparolen. Ich weiß nicht, wie kann man das
anders sagen? Ja, richtig, komplett, ja auch. Also er funktioniert fast wie wenn jetzt Sommer wäre. Von der Philosophie her kann er beides. Okay. Wenn jetzt Sommer wäre, kann im Winter und im Sommer gespielt werden.
Okay.
Die Leute fragen sich immer, warum wird der jetzt im Sommer gehen? Doch, wenn jetzt Sommer wäre. Ja, aber warum spielen das die Radiosender? Weil ja der Song auch eine Ironie hat. Aber dass die darauf, genau darauf hinweist, dass man den eben im Sommer auch spielen kann. Das ist nämlich die Bridge. Aber ist egal. Wieder zurück zu Caro of Love. Also der Song handelt von dem Anfang einer Beziehung, wo noch gar nichts kaputt ist. Wo man gerade verliebt ist. Ein Kumpel von mir gerade ist in so einem Tinder-Wahnsinn gefangen, wo wir uns alle so selbst reinbohren. Alle so, das neue Wort dazu heißt, glaube ich, Love-Bombing. Ich will jetzt gar nicht viel über Tinder reden, nur so viel sei gesagt. Ich glaube, dass sich sehr, sehr, sehr viele Menschen treffen und die Möglichkeit haben, sich zu treffen. Früher musste man sich in der Kneipe dazu durchringen, eine Frau anzusprechen, und die konnte dann angesichts dessen, wie du das so gemacht hast, sagen, ja, spannender Typ oder eben nicht. Und dementsprechend hat man sich als Mann vielleicht nicht immer getraut, eine Frau anzusprechen. Und da war das alles ein bisschen weniger und spannender. Und jetzt treffen sich alle wie bescheuert in irgendwelchen Restaurants, die sind voll. Und ich habe das Gefühl, dass da sehr schnell was passiert einfach bei den Leuten. Weil der Zuspruch, der auf einmal kommt, vielleicht bei einem Gespräch mit ein bisschen Alkohol, ich habe noch nie getindert, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schnell in so eine Richtung geht, spannender Mensch. Aber ich nehme gerade eine viel zu große Kurve. Lass uns das einfach abschließen. Ich habe keine Ahnung von Tindern. Aber wenn man am Anfang einer Beziehung ist und gerade sehr frisch verliebt, dann ist das, wenn man mit 20 frisch verliebt ist, was anderes als mit 30, mit 40. Bin dann 50 gewesen, als ich den Song geschrieben habe, und das vor 4 Jahren. Und da war ich gerade am Strand in Sardinien und frisch verliebt und hatte so böse Geister auf einmal, weil ich mir dachte, da kommt noch was. Das kennst du doch. Du weißt ja, zum Beispiel in meinem Falle, du lernst mich jetzt gerade auch ja wieder ein bisschen kennen, viele Gedanken. Ich bin so ein Typ, der viele Gedanken hat und eigentlich in seinem Kopf einen hohen Output. Das geht bei mir den ganzen Tag so. Und dementsprechend habe ich auch meine Probleme mal gehabt in Beziehungen. Und dann bin ich auch noch als Musiker viel unterwegs und fragt man sich, wo ist er denn jetzt schon wieder und so. Und wir waren gerade frisch verknallt und ich wusste aber, mit mir muss man auch, das muss man irgendwie auch wechseln können und so. Und sie hatte bestimmt auch ihre Themen, von denen sie wusste. Und das ist, glaube ich, ein Lied für alle, die sich da genau darauf einschwören möchten, wenn sie im späteren Lebenszeitraum zusammenkommen und aber auch was über sich wissen.
Das heißt, so ein bisschen die ungeschminkte Wahrheit irgendwann ans Licht kommt.
Naja, genau, das, was man ist, wie man ist, ne? Abschminken tut man sich von selbst.
Meinst du, die Karre auf Love kann man auch in gehobenem Alter noch aus dem Dreck ziehen?
So sieht's aus, natürlich. Immer, kann man immer. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein, aber man hat ja auch ein Gefühl dafür, dass man einfach durchhalten möchte und will. Und in Zeiten, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, kann das genau das richtige Lied sein.
Ja.
Oder in Zeiten, wo man sich total sicher ist, dann kann es auch das richtige Lied sein. Weil man sich dann darauf einschwört, dass man miteinander redet.
Von diesen ganzen vielen Themen, die du auch schon bearbeitet hast, in vielen verschiedenen Songs, hast du jetzt nochmal, also du hast schon mal ab und zu das kurzfristig aufgegriffen, aber du bist auch teilweise sehr persönlich geworden. Das heißt, du hast deine Familie mit eingebracht. Zumindest kann man bei Komm jederzeit das so interpretieren. Ich hätte das jetzt mal gesagt, es geht um deine Tochter in dem Fall. War dir das besonders wichtig, jetzt auch diesen Weg mitzugehen, das auch mit in das Themenrepertoire mit aufzunehmen?
Ja, das kam einfach so. Ich bin 50% alleinerziehender Vater. Und mein ganzes Herz hängt an meiner Tochter. Und die ist jetzt 12, 11, 12, 13. Die fängt jetzt an, so langsam ihre Flügel auszubreiten. Und das Kind, das sie war, wird jetzt langsam eben die Frau, und ein Stück weit verabschiedet man sich jetzt irgendwo auch von dem Kind. Und das macht dieses Lied. Ich glaube, wenn ich Lieder schreibe, die sehr, sehr persönlich wirken, dann ist das natürlich persönlich, aber ich suche nach einer Bandbreite. Ich suche schon nach der Thematik, die jeder versteht auch und die jeder vielleicht dann nachvollziehen kann, der sich in so einer Situation befindet, ne?
Was ich ganz, ganz spannend finde, ist so teilweise die Formulierung. Also normalerweise wünscht man ja seinem Kind immer nur alles Gute und also so richtig die volle Bandbreite. Und du singst aber davon, dass du ihr halbvolle Gläser und stumpfe Scherben wünschst. Und das finde ich eine ganz interessante Formulierung. Also es darf ruhig, muss nicht immer alles 100% sein und es dürfen auch ruhig Scherben sein, solange sie denn stumpf sind.
Die Scherben kann man noch gar nicht umgehen.
Ja.
Also ich versuche da mal von vornherein, deswegen auch Karre auf Lauf, realistisch zu sein. Also was soll man denn jetzt irgendwie, alles ist gut und es wird immer laufen im Leben und pass mal auf. Na klar kommen irgendwann mal Scherben und irgendwann passieren Dinge. Und dann hoffe ich für sie, dass sie halt nicht so scharf sind und so tief schneiden. Ne? Aber das kann man jemandem auf jeden Fall wünschen. Und halbvolle Gläser ist natürlich, ne, ist natürlich, dass sie so viel Optimismus mit sich im Leben erhält, den ich, von dem ich das Gefühl habe, dass sie den jetzt hat.
Ja. Du hast gerade über das Alter deiner Tochter gesprochen, also sie mutiert zum Pubertier und ist, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich den Song schon gehört. Hat sie dann als Pubertier gesagt, ach Papa, geh weg, was soll das denn? Oder was hast du für ein Feedback von ihr bekommen?
Bei dem Lied?
Ja.
Sie sagt, sie hört sich das nicht an, weil sie dann weinen muss.
Okay, das ist aber auch eine Aussage. Also man hätte auch andere sagen können, so, was willst du jetzt damit so ungefähr? Also,
nee, ich höre mir das später an, hat sie gesagt.
Okay, also hat sie noch gar nicht reingehört?
Nein.
Okay, aber sie wird dich ja bestimmt auch mal live sehen. Dann wird sie ja wahrscheinlich nicht drum herum kommen, oder?
Dann wird sie vielleicht eine Aussage treffen. Ich bin gespannt.
Sehr, sehr, sehr spannend, ja. Es gibt immer Songs oder es gibt oftmals Songs, die eben eine gewisse Zeit brauchen. Also nicht nur aufgrund deiner Verletzung, sondern die oftmals liegen bleiben und mit denen man sehr hart kämpft, um die man sehr redet. Gibt es einen Song auf der Platte, wo du ganz froh bist, dass du es jetzt geschafft hast, den fertig zu machen, auf der Platte ist?
Es gab einen Song gibt einen Song auf der Platte, wo ich lange mit gehadert habe, ob ich den überhaupt drauf mache oder nicht. Da geht es um Alkohol und Digitalsucht.
Okay.
Fight Fire with Fire, heißt es auf Englisch. Und der Song heißt auf Deutsch Feuer mit Feuer bekämpfen. Und mir ist in der Kneipe aufgefallen, dass keiner ein Handy in der Hand hatte. Die Leute alleine waren, solo irgendwo da gesessen haben oder zusammen oder wie auch immer. Keiner guckt aufs Handy. 50 Leute in der kleinen Kneipe, keiner hat ein Handy in der Hand. 50 Leute beim Arzt, 50 Leute in der Innenstadt, beim Eisessen, egal wie, da haben sie alle gerne mal das Handy in der Hand, ich auch. Alle ist auch übertrieben, aber wir wissen ja, wie sich das verändert hat. Auch der eigene Umgang mit dem Gerät. Und da stehe ich in der Kneipe und gehe dann zu den Jungs und Mädels an die Dartscheibe und sagst so, ey, mir ist gerade was aufgefallen. Und dann meinten die, was will der denn von uns? Ich so, nee, jetzt pass mal auf, mir ist gerade was aufgefallen. Ja, was ist dir denn aufgefallen, sagt der eine. Ich so, ich habe gemerkt, dass hier im ganzen Laden keiner auf sein Handy guckt. Und wisst ihr warum? Warum? Ja, Alkohol, glaube ich. Ich glaube, dass 2 Bier reichen, dass man sich schon für seine Außenwelt interessiert. Das für oder gegen uns spricht, sei dahingestellt. Und dann haben die sich kaputt gelacht und haben gesagt, das ist auf jeden Fall der Grund. Das ist richtig gut beobachtet. Dann dachte ich auch, gut, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung und das ist auf jeden Fall ein Lied wert. Und dann habe ich lange daran rumgezerrt an dem Song, weil ich nicht wusste, ist das jetzt so ein Aufruf zum Alkoholtrinken? Das ist auch irgendwie speziell. Und will ich das so rausbringen? Dann habe ich dem Lied hoffentlich die nötige Differenzierung, was das angeht, im Endeffekt verpasst.
Also erinnert zum einen so ein bisschen, weil es das Thema Alkohol natürlich ja ein bisschen an Bordstein war, der ja auch irgendwie nie irgendwo so richtig drauf gekommen ist. Aber von dem, wie er gemacht ist musikalisch,
hat er mich doch sehr auch so mit der Gitarre an Wenn die Besten kommen erinnert. Also diese, dieses,
ach so.
Der Rhythmus. Der Song ist, wird nicht im Streaming drin sein. Das ist nämlich einer von beiden Songs, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die nur auf CD und auf Platte auf Vinyl sein werden.
Ja, wir wollten eine kleine Differenzierung schaffen zu dem Spotify-Angebot, weil wir natürlich alles selber machen und weil die Platte dann dementsprechend nochmal einen eigenen Content hat, der eben nur durch uns zu bekommen ist.
Wie aufwendig, wir haben nämlich gerade schon drüber gesprochen, dann können wir auch den kleinen Promotion-Blog auch eintüten jetzt hier, dass eben du nicht irgendwo dein Album noch irgendwo anders feilbietest, also wir brauchen jetzt die ganzen großen Plattformen, wo man Alben verkaufen kann, sowohl digital als auch haptisch, nicht anpreisen, weil genau das wollen wir ja nicht. Die Entscheidung, ist dir schwer gefallen? Oder dass das Ganze jetzt quasi nur über dich gemacht wird?
Ich muss sagen, ganz habe ich die Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern da ist wirklich ein Management und so dahinter, die gesagt haben, wenn, dann machen wir alles selber. Entsprechend der Plattenverkäufe und CD-Verkäufe, die heute noch am Start sind, kann man das vielleicht, wenn man unbedingt will, wenn der Run so groß ist, auch bei Amazon und so weiter veröffentlichen. Aber eigentlich macht das noch keinen Sinn. Das kann man alles auf seinem Label veröffentlichen und auch da abverkaufen. Wenn man das bei Amazon macht, muss man auch da wieder Verträge eingehen, Lizenzverträge und was sie einem abnehmen, was sie dann dafür haben wollen, für die Lagerung der CDs und so weiter und so fort. Und zum Schluss muss man denen dann die CDs wieder abkaufen. Man muss mehr, wenn man sie nicht verkauft hat. Früher war das so, da hast du in den 90ern oder weiß ich, 2000ern, hast du CDs gedruckt wie Sau und du hast T-Shirts gedruckt für deine Tour und dann hast du auf der Tour nur so und so viele T-Shirts gehabt. Dann musstest du die ganzen T-Shirts wegschmeißen oder verkaufen oder die CDs landen dann alle irgendwo und werden auch nicht mehr abverkauft. Wenn man die große Vorstellung davon hatte, 10.000 oder 20.000 CDs zu verkaufen, dann ruft irgendwann Amazon an und sagt, hier, die sind nicht verkauft worden, die müsst ihr uns jetzt zurückkaufen und so. Diesen ganzen Kram wollten wir nicht. Wir haben selber 2000 CDs bestellt, 2000 Platten und die verkaufen wir selber erstmal ab. Wenn das klappt, sind wir schon sehr, sehr zufrieden.
Das heißt, wir sagen jetzt erstmal allen ZuhörerInnen, geht auf ingopohlmann.de
ja.
Und über die Seite
ingopohlmann.de
kommt ihr zu dem Shop und dort gibt es sowohl das Album als auch die CD zu kaufen, jeweils mit zwei zusätzlichen Songs, die ihr nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen hören könnt, was ja auch sehr wichtig ist. Der zweite Song ist, glaube ich, Wenn wir fallen.
Ja, genau.
Das ist für mich so ein typischer Pohlmann-Live-Song, weil es ist, da ist wieder das Cello, was du schon angesprochen hast, wenn ihr als Trio unterwegs bist, auch sehr präsent drauf. Das ganze Ding kann ich mir sehr gut live vorstellen. Wird er live gespielt werden?
Ja, das weiß ich noch nicht, was wir live spielen alles. Die Proben sind erst in 4 Wochen und da gibt es noch ein Treffen zu mit meinem Drummer, Rainer Kallas oder Rainer Huber, der hat den Spitznamen Kallas, der so eine Art von MD ist, Musical Director. Also Rainer und Hagen sind ganz wichtige Entscheidungsträger, was live angeht. Hagen ist der Cellist. Und wir machen nur, wo wir zu dritt Bock drauf haben und was wir umgesetzt bekommen im Proberaum. Diesmal sind wir ja zu viert, deswegen haben wir viel mehr Möglichkeiten, zumal der Gitarrist nochmal, ja wie gesagt, ein Sänger ist und sehr gut am Klavier. Und dementsprechend werden wir so Cello-Klaviersachen machen. Und wir orientieren uns immer danach, was im Proberaum funktioniert und nicht, was auf der Platte gut funktioniert. Das ist manchmal nicht das Gleiche.
Jetzt sprechen wir gerade von der Tour, die startet auch. Wie viele Termine sind es? Wann startest du? Können wir gleich ein bisschen bei der Werbung machen?
Ja, gerne. Wir starten im Oktober und sind dann vom Oktober bis in den November überall in Deutschland zu sehen.
Wie viele Termine sind es insgesamt?
Hast du das warte mal, darf ich dich mal eben hochwischen?
Ja, natürlich.
Ich habe die solche Fragen, da bin ich manchmal dann zu. Ich habe mir die Sachen doch nicht richtig gemerkt. Es sind, es ist, ich lese das mal, vor.
Ja, mach mal.
Nürnberg, München, Würzburg, Stuttgart, Frankfurt, Bergneustadt, Köln, Bochum, Braunschweig, Worpswede, Wilhelmshaven, Berlin, Leipzig, Münster, Rostock, Flensburg, Hamburg, Lübeck ist dann das letzte Ding.
Das ist quasi die Jahr-ein-Jahr-Aus-Tour ein bisschen früher.
Ein bisschen länger, genau.
Ein bisschen länger auch noch.
Ja. Ja.
Sehr, sehr schön. Ich freue mich auf Worpswede. Ich werde jetzt auf alle Fälle nach Worpswede kommen. Also das ist das ja, für mich ist das Nächste hier.
Ist auch der Kultladen, die Music Hall ist natürlich
absolut
mega legendär.
Totale schöne Location. Also von daher.
Ja. Die verkaufst dann auch schon sehr, sehr gut.
Ja, sehr schön. Ist natürlich für alle, glaube ich, du hast es gerade vorgelesen, also für alle, die dich irgendwo live sehen wollen, ist auch irgendwas in der Nähe, was ja auch immer sehr wichtig ist, weil ich finde, neben deiner Platte zu hören, ich finde Live-Auftritte von dir, auch gerade im Trio, sind auch immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Also das macht auch wirklich Spaß. Und du hast selber schon gesagt, ihr spielt auch relativ lange. Ich habe ja schon wesentlich kürzere Konzerte gesehen als das, was ihr da so abliefert. Also kann ich den ja. ZuhörerInnen nur empfehlen. Geht hin, guckt euch das Ganze an.
Ja, man erlebt zusammen und lebt auf während so eines Konzertes. Und diese Energie, die da hin und her geworfen wird, wenn dieses Live-Musikmachen denn so genossen wird von allen, das führt dazu, dass wir dann auch schon mal länger das Konzert geben. Ich beobachte immer die Ausgangstür. Ohne Scheiß. Spätestens mit der ersten Zugabe sind meine Augen dahingehend gerichtet, weil ich nicht mehr unterscheiden kann, wann ich ein Konzert zugrunde richte, indem ich zu lange spiele. Weil ich es halt liebe und wann man am besten aufhört. Ne? Dann so, es gibt ja den Spruch, leave them hungry, und ich sage immer, all you can eat. Und dann habe ich aber auch Rainer und Hagen, die mich dann irgendwann angucken, Ingo, und dann gucke ich immer auf die Ausgangstür und sage so, ey, ja, diesen Laden hat noch keiner verlassen. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass wir noch alles richtig machen. Aber tatsächlich muss man natürlich irgendwann auch zum Schluss kommen. Und der Veranstalter sagt auch, wir haben schon mal 3 Stunden gespielt, dann sagt dann der Veranstalter auch, ey Leute, ich muss das Barpersonal bezahlen, wir müssen den ganzen Bums hier noch sauber machen. Also ihr müsst jetzt wirklich mal zum Schluss kommen.
Ja,
aber das passiert jetzt auch nicht so oft, 3 Stunden. Ne? Aber zwei Stunden wird es auf jeden Fall immer, wenn das mit dem Veranstalter gut geht.
Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Eigentlich spielen wir nur 1,5 Stunden. Wir geben keine Zugaben. Vielleicht geben wir eine Zugabe.
Ja, kann sich jeder dann überraschen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du wieder so viel erzählt hast, dass du dir jetzt beim Spazierengehen, beim in der Hängematte legen die Zeit genommen hast, ein bisschen über deine Musik und dein Album zu sprechen. Ich wünsche dir natürlich, dass das auch alles so läuft, wie das geht, dass du irgendwann vielleicht Vinyls nachpressen musst oder CDs, aber vor allem, dass du relativ schnell für die Konzerte merkst, okay, das ist alles relativ safe. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man so viele Konzerte macht, ist ja immer so ein bisschen, ja, wo drückt man den Schuh? Und also von daher, dir alles Gute.
Hoffentlich, genau. Läuft das alles.
Bin mir ziemlich sicher, das Crowdfunding ist schon super gelaufen. Jetzt hat das alles ein bisschen länger gedauert und was lange währt, wird doppelt gut. In dem Fall hoffen wir mal. Ich drücke dir auf alle Fälle alle Daumen. Ich habe 2 und wenn ich einen 3. hätte, würde ich den auch noch drücken. Und wir sehen uns in Worpswede.
Ja, genau.
Ja, den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Wünsche ich auch allen.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.